Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist ein Sommer der Hitzerekorde in ganz Europa und auch in Österreich. Es gibt zwar immer wieder Abkühlungen, aber es kehren Hitzetage oder sogar Wochen zurück. Und das ist mitunter quasi mit ziemlichen gesundheitlichen Folgen für Menschen und natürlich auch das Gesundheitssystem. Und damit schönen guten Abend zu einem Talk-Spezial mit einer Runde mit Experten. Ich fange hier an, Gary Feutig vom Roten Kreuz, hallo.
Hallo.
Der natürlich einiges auch über die Rettungseinsätze erzählen kann an solchen Hitzetagen und dazwischen. Lukas Fiedler, ein Kardiologe, der uns erzählen kann, was das im Herzen auslöst und vor allem auch was Sport, er ist auch Sportkardiologe, was kann das auslösen, wenn man zum Beispiel in der prallen Mittagssonne Tennis spielt oder Sonstiges. Und über langfristige Szenarien und Auswirkungen Georg Aumeier vom Johanniter Forschungszentrum. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ich fange mit dem Arzt in der Runde an. Was löst so eine Hitzewelle? Wir haben in Frankreich zum Beispiel gesehen, dass nur in den zwei Wochen, wo es jetzt schon die Hitzewelle im Juni gab, sie von einer Übersterblichkeit von 1000 mehr als im Vergleichszeitraum im letzten Jahr ausgehen. In ganz Europa gab es schon Hitzetote, das ist unterschiedlich, Badeunfälle, aber tatsächlich auch kardiovaskuläre Ereignisse. Was löst das im Menschen aus?
Der menschliche Körper ist eigentlich ein Phänomen dahingehend, dass er die Temperatur sehr gut regulieren kann. Dazu braucht er aber Temperaturunterschiede, bedeutet sozusagen, wenn es kalt ist, dass er versucht, durch Energieproduktion die Wärme zu erzeugen. Und wenn es sehr warm ist, braucht er irgendwie eine Temperaturausgleichsgradienten, also einen Unterschied zur Außentemperatur. Und wenn dieser Unterschied sehr klein wird, dann tut er sich extrem schwer. Er hat trotzdem Mechanismen, das ein bisschen zu steuern, zum Beispiel, dass er die Blutgefäße sehr weit werden und dadurch leichter die Hitze abgegeben werden kann. Wenn aber die Außentemperatur praktisch gleich der Kerntemperatur ist, dann wird dieser Austausch sehr, sehr schwierig und dann muss man sich des Schwitzens zum Beispiel bedienen. Wir wissen ja, dass das Verdunsten von Flüssigkeit Kälte erzeugt. Wenn aber dieses Schwitzen dann auch noch beeinträchtigt ist, weil zu wenig Flüssigkeitszufuhr oder wenn es viel zu heiß wird, dann kann es eben gesundheitliche Probleme geben.
Es gab ja jetzt in den letzten Tagen, wo es so extrem heiß war, Hitzerekorde auch in Wien gebrochen wurden, aber auch in anderen Teilen Österreichs mehr Rettungseinsätze als sonst, oder?
Ja, das ist auch ganz normal. Das ist immer so, dass wir bei hohen, bei außergewöhnlich hohen Temperaturen mehr Rettungseinsätze verzeichnen. Das hat damit zu tun, dass chronisch kranke Menschen, für die diese Hitze ein zusätzlicher Stress, eine zusätzliche Belastung ist, sozusagen noch schwerer krank werden dadurch und das nicht mehr gut kompensieren können. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es Badeunfälle gibt, dass es Menschen gibt, die sehr exponiert sind in dieser Hitze, weil sie Bauarbeiten, weil sie Gartenarbeiten, weil sie Sport betreiben. Und auch bei diesen Menschen sehen wir, dass es Einsätze gibt, die es normalerweise in dieser Art und Weise dann diese Häufigkeit nicht gibt. Dritter Bereich, wo es noch zahlreiche Einsätze gibt, sind Veranstaltungen, vor allem natürlich Veranstaltungen im Freien. Wenn da tatsächlich, wenn das eine Nachmittagsveranstaltung etwa ist, wo sehr viele Menschen sehr lange in der Hitze, in der prallen Sonne stehen müssen, dann steigen dort die Interventionen und die Einsätze rapide an.
Sie untersuchen ja generell auch die Auswirkungen und was ist denn da am auffälligsten? Also was mir die meisten Ärzte sagen, ist Kleinkinder und ältere Menschen sind am hauptbetroffensten. Hat auch bei den Kleinkindern, glaube ich, mit der eben Temperaturregulierung zu tun. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass sich das auch auf Medikamente auswirken kann, diese Hitze.
Ja, also die Hitze nicht direkt auf die Medikation, sondern auf das, was das Medikament im Körper macht. Der Metabolismus, also der Stoffwechsel im Körper funktioniert bei Hitze prinzipiell eh gleich, aber auch ein bisschen anders. Also einerseits auch durch das starke Schwitzen geht viel Flüssigkeit verloren. Dadurch kommt es zu einer anderen Dosiswirkung. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir sehen zum Beispiel bei Blutdruckmedikation, was eine der häufigsten ist, dass hier angepasst werden müsste. Wenn das nicht angepasst wird, kommt es zu mehr Schwierigkeiten, Schwindel, dadurch resultieren mehr Stürze. Dadurch haben wir wieder bestimmte Einsatzzahlen, die steigen. Mhm. Auch bei Diabetes gibt es hier Probleme. Das sind zwar jetzt nicht für die, wir haben ja vor kurzem gehört, dass das nicht zu den priorisierten Stationen gehört und dass dort Personal eher abgezogen wird, also die Diabetologie zum Beispiel. Aber Diabetiker müssen auch ganz besonders darauf auch achten, was bei Hitze mit ihnen passiert. Also da ist das regelmäßige Kontrollieren des Zuckers auch wieder ein wichtiger Punkt.
Weil das, wenn Sie das näher erklären, weil das ist natürlich für viele Leute relevant, auch wenn die Politik es vielleicht nicht so als relevant ansieht.
Der Körper muss kühlen. Körper kühlt, Körper braucht Energie zum Kühlen. Das heißt, man hat einen wesentlich höheren Umsatz dabei. Mehr Details können Sie wahrscheinlich besser erklären als ich, ja. Aber das sind
gut, dann bei den Blutdruckmitteln ist es, dass man öfters dann zu hoch dosiert, weil der Blutdruck sinkt bei solchen Hitzetemperaturen und wenn er zu sehr sinkt, kann es auch gefährlich werden, oder?
Genau, es ist so ähnlich. Die Blutdruckmedikation wird ja sozusagen global eingestellt über den Durchschnitt des Patienten. Und wenn jetzt im Sommer zum Beispiel ein vermehrtes Schwitzen auftritt und ein Verlust besteht von Salz etc., dann sinkt der Blutdruck einfach nur deshalb schon. Mhm. Wenn man natürlich die Dosis gleich lässt, dann setzt sich diese Dosis noch auf diese primäre durch Schwitzen bedingte Blutdrucksenkung drauf und dann haben die Patienten einen deutlich niedrigeren Blutdruck, den sie auch spüren können. Das heißt, es ist gar nicht so unüblich, dass man in den Sommermonaten, wenn es sehr heiß ist, die entwässernde Therapie, die Blutdrucktherapie reduzieren muss, damit es eben wieder zu einem ausgeglichenen, symptomloseren Blutdruckeinstellung kommt. Ich glaube, das ist eine Information, die man den Patienten einfach sagen muss. Die Patienten sind ja sehr mündig und, glaube ich, sollten, wenn sie das Gefühl haben, dass das so ein Thema ist, einfach ihren Arzt kontaktieren, damit man das anpassen kann.
Jetzt ist es so, dass gerade im städtischen Bereich die Leute extrem unter dieser Hitze leiden, weil da in den Städten, zum Beispiel in Wien, kühlt es nicht einmal mehr in der Nacht runter, wenn es so extrem heiß ist. Müsste man da mit Ihrer Erfahrung nicht ein bisschen umrüsten?
Ja, also wir sehen, dass die Hitze, ist ja prinzipiell kann man Hitze ganz gut aushalten als Mensch, man braucht aber auch Phasen, wo man sich wieder abkühlen kann. Also wir sagen Hitzekarenz dazu. Das heißt, in einem Tag sollte man zumindest einmal 3-4 Stunden in einer Umgebung sich aufhalten, wo es unter 25 Grad hat. Normalerweise oder am Land, wo es gut durchlüftet und abkühlt, ist das in der Nacht der Fall. Mhm. Wenn Sie jetzt in Wien leben, womöglich in einem sehr dicht verbauten Gebiet, dann hat es auch in der Nacht noch 29, 30, 31 Grad. Und in den Wohnungen.
Bis zu 35 Grad.
Ja, genau. In den Wohnungen oder in den Häusern und auf den Straßen, wo ganz viel versiegelt ist, dann das ist wie eine Baukernaktivierung dieser Hitze eigentlich. In der Nacht strahlen dann die Gebäude, strahlt der Asphalt von der Straße diese Hitze ab. Und dann schaffen sie diese Hitzekarenz nicht und dann wird es wirklich gefährlich. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man da gut aufeinander aufpasst und aufeinander Rücksicht nimmt. Also wenn ich weiß, dass meine Großmutter etwa in einer Wohnung lebt, wo es in der Nacht noch 30 Grad hat und sie daher diesen Hitzestress von untertags nicht gut verarbeiten kann, dann wäre es eine gute, und ich in einem Gebiet oder in einer Wohnung lebe, die ich runterkühlen kann oder die sich durch die Umgebung runterkühlt, dann wäre es eine gute Idee, in diesen Hitzeperioden die Oma zu mir einzuladen und wir können einen Deal machen, sie kocht für mich und ich gebe dafür quasi eine gute, kühlere Umgebung. Und das mit den Medikamenten ist auch ganz wichtig, und zwar jetzt gar nicht so sehr jetzt mitten in der Hitzewelle, weil da ist zu spät, sondern im Frühling am besten, wenn man sich die Medikamente wieder neu verschreiben lässt, bei der Hausärztin, beim Hausarzt so ein Hitzeassessment quasi für die Medikamente zu machen und dann eben zu sagen, na, was ändert man denn an der Medikation quasi für den Sommer. Und das sind viele, viele Medikamente, die entweder den Kreislauf oder den Körper direkt beeinflussen oder die Hitzewahrnehmung beeinflussen. Und das ist auch ein Thema. Nämlich viele Menschen spüren dann gar nicht, dass sie jetzt austrocknen, dass sie heiß sind.
Weil also
sie
haben
ältere Menschen, die haben weniger Durstgefühl als Junge und die vergessen dann aufs Trinken und dann ist das ganz schnell Oha, weil sozusagen durchs Trinken, wenn man zu wenig trinkt, kann man nicht schwitzen, dann steigt die Körperkerntemperatur und dann geht es eine Kaskade los und letztlich landen sie dann in der Notfallrettung.
was die Hitzewahrnehmung vielleicht, bevor wir zum Sport kommen, besonders quasi beeinträchtigen kann, ist Alkohol. Jetzt hat Frankreich während dieser extremen Hitzeperioden, da ist viel schiefgegangen, aber sie haben Maßnahmen gesetzt wie Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen, während die Temperaturen auf 40 Grad gestiegen sind. Ist das etwas, das man für hier andenken könnte?
Die Maßnahme in ihrer Wirksamkeit möchte ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu beurteilen. Für uns gibt es wohl Maßnahmen, die wir setzen sollten, aber auf längere strategische Perspektive.
Und zwar?
Wenn wir jetzt den Zeitraum betrachten, wie wir es jetzt in dem Projekt Heat Protect gemacht haben, mit der Perspektive 2050, dann haben wir gesehen in den Szenarien, die wir errechnet haben, dass die Bodenentsiegelung einer der wichtigsten Punkte ist, die eine Stadtplanung machen kann, damit wir gegen diese Hitzetage und Tropennächte ankommen können. Mhm. Das größte Problem, das wir in der Stadt einfach sehen, ist die Stauhitze. Mhm. Und die können wir massiv reduzieren mit der Bodenentsiegelung und können damit auch probate Maßnahmen setzen, die wirklich ausreichend sind, dass wir es erträglich halten. Mhm. Also kurzfristige Maßnahmen wie Wasserflaschen verteilen, wie es das Rote Kreuz zum Beispiel schon macht. Also seit Organizational Response to Heatwaves, ein Projekt, das der Gary Feute gehabt hat beim Roten Kreuz, ein großartiges Projekt damals, sind bereits solche Maßnahmen schon aktiv. Mhm. Das funktioniert alles, nur mit der Kaskade, die wir jetzt erlebt haben, jetzt gerade quasi in diesen letzten Tagen, merken wir, wir kommen an eine Grenze der Sofortmaßnahmen. Wir müssen anfangen, strategisch da zu arbeiten und langfristig. Und dafür sind zum Beispiel so Forschungsprojekte wie Heat Protect da, die hier die strategischen Grundlagen liefern können für die Entscheidungsträger.
Mhm, absolut. Wir sind ja viel laxer in der Registrierung von Daten, muss man dazu sagen, weil Frankreich veröffentlicht sofort in Echtzeit. Das hat auch mit Spitälern und mit Sonstiges zu tun. Aber auch von Wien zum Beispiel habe ich gehört, dass man in Altersheimen, Pflegeheimen und Co. natürlich eine stärkere Mortalität in der letzten Woche gesehen hat. Was würden Sie als Arzt akut raten?
Ich glaube, bis solche großen Projekte greifen, wo man sagt, man entsiegelt eine Stadt und so weiter, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Patienten auch wissen, was kann ich akut unternehmen. Und da ist es ganz einfach, dass man versucht, in irgendeiner Form den Körper zu kühlen. Ob das ist mit kalten Fußbädern oder den Unterschenkel kalt abzuspülen oder auch einmal in der Stadt, wo das jetzt nicht so leicht ist, dass man sich irgendwo kalt abduscht, die Hände kalt wascht. Hände haben eine sehr große Oberfläche. Wenn man die längere Zeit unter das kalte Wasser hält, kann man durch 1 bis 1,5 Grad Körpertemperatur reduzieren. Das ist schon ein großer Wurf. Man muss das nur lang genug machen. Natürlich ist es ganz wichtig, das haben Sie schon angesprochen, dass man einfach nicht darauf wartet, bis man Durst bekommt. Bei so heißen Temperaturen ist es pro Grad Erhöhung so, dass man ungefähr einen halben bis einen ganzen Liter Schweiß mehr produziert, wenn man eine Stunde in einer deutlich höheren Temperatur aktiv ist, zum Beispiel als Sportler. Und hier muss man einfach schon vorher trinken. Also man sollte versuchen, keinen Durst zu bekommen, sondern einfach die Wasserflasche irgendwie am Mann oder an der Frau zu haben.
Der Mario Krammel, der Chefarzt der Wiener Rettung, hat mir gesagt, letztes Wochenende gab es einen Einsatz bei einem Tennisspieler, der, glaube ich, ein guter Tennisspieler war, aber der sich laut ihm eingebildet hat, um 14 Uhr quasi ein Turnier zu spielen mit einem Rettungshubschrauber-Einsatz dann. Wie gefährlich ist es denn, so quasi so eine Art von Sport in der prallen Mittagssonne zu machen?
Also ich glaube, das hängt ein bisschen vom Trainingszustand an und ob man diese Situation schon trainiert hat. Die meisten Leute haben das nicht trainiert, einfach weil es diese Umgebungstemperaturen nicht so oft gibt.
Aber zum Beispiel in Spanien, Italien, Südfrankreich machen sie absichtlich da Pausen.
Genau. Zeiten. Das ist auch so, dass zum Beispiel gewisse Berufsgruppen ab einer gewissen Temperatur einfach nicht mehr auch im Freien arbeiten sollten und so hitzefrei sozusagen bekommen. Mhm. Und genau das Gleiche gilt eigentlich für den Sport. Warum? Während der körperlichen Aktivität produziert die Muskulatur noch zusätzlich Hitze und das wird dann immer schwieriger loszuwerden, wenn die Außentemperatur so hoch ist. Also da sollte man, glaube ich, auch ein vernünftiges Maß des Engagements oder des Ehrgeiz zeigen, dass man in so einer Situation vielleicht eher mit seinem Kontrahenten ein Bier trinken geht oder ein antialkoholisches Getränk
trinken geht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht eher Wasser während dieser genau. Hitzeperiode. Ich weiß, in Österreich schwer vorstellbar.
Ist sehr schwer vorstellbar und ist auch aber sicher auch medizinisch erklärbar. Alkohol dilatiert die Gefäße. Das heißt, es macht das ganze Problem noch ein bisschen schlimmer. Und es ist immer ganz gut, eine 1:1-Mischung zu machen, wenn man gerne einen Alkohol trinkt.
Was müsste man denn aus Ihrer Sicht, es gibt jetzt Debatten, mehr Klimaanlagen, gerade im städtischen Bereich, Siestas, dass man diese quasi Mittagspausen in so Hitzeperioden viel stärker macht, Schulferien vorziehen oder ab einer gewissen Temperatur schulfrei macht?
Vielleicht ist es insgesamt ganz wichtig. Klimaschutz hat zwei Aspekte. Weil Klimaschutz ist ja letztlich Menschenschutz. Ja? Dem Klima und dem Planeten ist wurscht, woher es ist. Uns ist aber nicht wurscht. Mhm. Das ist der eine Aspekt, der ist in den letzten Jahren sehr häufig betont worden. Da geht es um die Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen. Das ist das eine. Das zweite ist die Anpassung, also Klimawandel-Anpassung. Weil wir wissen ja, selbst wenn wir jetzt keine Treibhausgase mehr emittieren würden, würde die Temperatur trotzdem noch steigen. Und das, was wir heuer erlebt haben oder jetzt erleben, das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich wiederholen. Das heißt, wir müssen uns in unserer Gesellschaft, in unserem Leben als Menschen anpassen an diese höheren Temperaturen, an die häufigeren, früheren, längeren Hitzeperioden. Und das können wir sozusagen sehr langfristig machen, durch Raumplanung, durch Stadtplanung, durch Architektur. Das können wir in manchen Bereichen kurzfristiger machen, zum Beispiel indem wir unseren Lebensstil ein bisschen ändern, indem wir Siesta halten, indem wir Klimaanlagen einbauen und nicht, also Klimaanlagen, also vor allem diese Wärmetauscher auf den Fassaden, die sind schier, aber Klimaanlagen retten letztlich Leben jetzt gerade. Daher muss man da wahrscheinlich auch einmal überdenken politisch, ob man das nicht eher erlaubt. Ich glaube, das habe ich aber nur aus den Medien, das weiß ich gar nicht. In Wien, glaube ich, Wiener Wohnen hat das jetzt erlaubt, auch Klimaanlagen für Gemeindewohnungen anzuschaffen, unter bestimmten Bedingungen zumindest, weil das ist wichtig, weil sonst wird das, kann man kontroversiell diskutieren, weil das natürlich wieder den Stromverbrauch erhöht, aber um sich anzupassen an diese hohen Temperaturen, da wird halt lüften und feuchte Tücher aufhängen und diese Dinge werden halt irgendwann einmal nichts mehr nutzen, so wie du gesagt hast. Wir sind dann irgendwann einmal am Limit von dem, was wir können. Dann müssen wir andere Anpassungsformen wählen.
Und wir sind ja gerade schon am Limit bei vulnerablen Gruppen. Da ist ja das Krankenhaus Hietzing, hat ein bisschen Schlagzeilen geschrieben, weil da war im Eingangsbereich wurden 40 Grad gemessen und drinnen 33 Grad, weil sie keine Kühlung haben. Was bedeutet denn das für zum Beispiel eine kardiologische Station mit Herzpatienten?
Also das ist definitiv schlecht, weil gerade diese Patienten ja sowieso einen schlechteren Adaptierungsmechanismus haben, weil vorerkranktes Herz etc. Und für die ist das einfach eine zusätzliche Belastung. Jetzt kann man natürlich nicht mit dem Finger schnipsen und die Situation innerhalb weniger Tage umstellen. Ich glaube, man muss auch hier kreativ sein. Das sind die Kollegen auch. Die werden versuchen, mit Standgeräten oder mit kühlen Umschlägen etc. Für die Patienten dagegen zu wirken. Aber es ist natürlich alles so ein bisschen auf den letzten Drücker. Wir sind auch ein bisschen jetzt überrascht, obwohl es uns alle predigen, dass das wirklich so heftig ist und so viele Tage anhält.
Diesen Sommer hat man schon seit Jänner gewarnt, dass das ein sehr, sehr heißer Sommer
ist. Genau, aber der Mensch braucht immer das Ereignis, bevor er dann die Adaptierung setzt. Und ich glaube, das ist jetzt ein Ereignis, wo auch Experten hier gute Vorschläge machen, wie man da aktiv werden kann. Das muss nicht immer gleich in einem großen Umfang sein, aber mit kleinen Schritten, glaube ich, sollten wir da alle zusammenhelfen.
Gewisse Stationen in Spitälern mit Klimaanlagen ausstatten, wird on the long run nicht anders gehen, oder?
Also es ist ein probates Mittel, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Also kurzfristig heißt jetzt in dem Fall für die nächsten 2-3 Jahre. Mittelfristig wird es andere Kühlsysteme brauchen, weil wir haben mit der Klimaanlage rein von der Physik her nur eine Verlagerung der Hitze von innen nach außen. Das heißt, für das Gesamtsystem bringt es nichts. Ja, aber für das persönliche Gefühl und auch für den Patientenschutz
in dem
ist
Fall
es absolut,
für Spitäler ist
ja, genau,
es, glaube
ja,
ich, Menschenschutz.
Ja. Genau. Ist es ein probates Mittel. Ja, das braucht man gar nicht wegdiskutieren. Ja, das ist eine vernünftige Maßnahme, die umsetzbar ist und was bringt. Ja. Mittelfristig muss man schauen, dass man andere Kühlkonzepte entwickelt. Es gibt die Fernkälte, auf die man in den Neubauten schaut, spezielle Isolierungen. Das ist jetzt bei einem Krankenhaus wie im Krankenhaus Hitzing nicht so einfach, weil das eine historische Bausubstanz ist. Die ist auch ganz wichtig, dass man sowas erhält. Ja, aber man muss die notwendigen Adaptierungen auch zulassen. Mhm. Ja, und das wird die Herausforderung in der Baupolitik in den nächsten Jahren sein, dass man diesen schmalen Grat zwischen dem Erhalt des kulturellen Erbes, sprich Denkmalschutz und Ähnliches, aber auch den Anfordernissen der Klimaentwicklung, dass man dem Rechnung trägt. Und dieser schmale Grat, den muss man schaffen und das, glaube ich, wird gut funktionieren.
Mhm. Zum Abschluss zu Ihnen, weil ich weiß, dass Sie da auch ein soziales Engagement haben. Bei der Hitze muss man natürlich auch aufpassen, dass auch da nicht diese Zwei-Klassen-Geschichte passiert. Der sich leisten kann, hat die Klimaanlage. Wurscht wie umweltfreundlich oder nicht freundlich oder hat einen Neubau schon mit der Fernkälte. Ich kenne Leute, die haben Zweitwohnungen, damit sie Fernkälte haben im Sommer. Was kann man machen, um eben zu verhindern, dass die sich es nicht leisten können, immer unerträglichere oder gefährlichere Sommer durchleben?
Die Hitze ist überhaupt, also ist von einer Naturkatastrophe sozusagen eine der schlimmsten Killer, die es gibt. Also Frankreich ist auch deshalb ganz gut vorbereitet darauf, weil 2003 haben sie wirklich so eine sehr schmerzhafte Lektion gelernt. Gemeinsam mit den Benelux-Ländern sind da zwischen 40.000 und 75.000 Menschen während einer Hitzewelle im August gestorben, mit einer ganz ähnlichen Wetterlage, so einer Omega-Wetterlage, wie sie jetzt auch bei uns ist und war. Aber jede Naturkatastrophe, jede Katastrophe trifft meistens die Ärmsten, die Vulnerabelsten am stärksten. Weil wenn ich ökonomisch gut gestellt bin, wenn ich gut gebildet bin, dann kann ich mir da meistens kann ich mich ein bisschen besser adaptieren meistens. Dann kann ich auch bei Erdbeben, wohne ich wahrscheinlich in Häusern, die Erdbeben besser standhalten als Menschen, die wenig Geld haben oder auch wenig Bildung haben. Und daher ist ganz besonders wichtig, natürlich auf diese Gruppen zu schauen. Und deshalb bieten wir Cooling Center, Informationsmöglichkeiten. Wir versuchen auch mit dem Team Österreich.
Haben wir ausreichend Cooling Center? Weil das war die Lektion, die Frankreich gelernt hat, dass sie mehr Cooling Center haben.
Ausreichend im Sinne von, die Nachfrage bedienen wir damit, mit dem Angebot. Aber die Nachfrage wird steigen. Das heißt, es wird weitere Cooling Center brauchen, wo Menschen auch betreut werden können, wo sie sich konsumfrei über mehrere Stunden aufhalten können. Es geht aber auch schon eine Stufe drunter. Also es geht ja, dass ich mit meiner Nachbarin, wenn sie betagt ist, einmal für 3 Stunden in ein Einkaufszentrum oder an andere Kühlorte.
Weil die müssen erst hinkommen, richtig?
Genau, weil das schaffen die, vor allem in der Hitze, dann nicht alleine natürlich, sondern da geht es darum, wie in jeder Katastrophe, um Empathie und Solidarität. Die Empathie, sich hineinzuversetzen in die Lage einer Person, die sich jetzt nicht helfen kann selbst und die unter dieser Hitze enorm leidet, die vielleicht auch Fehler macht, weil sie den ganzen Tag die Fenster offen lässt und sich dadurch Abkühlung erhofft. Und Solidarität, indem wir sozusagen mit diesen Menschen, die ja unsere Mitmenschen sind, unsere Freundinnen und Freunde sind, sie versuchen zu schützen. Weil tatsächlich, und das werden wir auch heuer wieder sehen, das AGES Mortalitätsmonitoring sagt, dass in den letzten Jahren so zwischen 500 und 1.000 Menschen in Österreich an der Hitze gestorben sind. Ja, das ist zwar keine Todesursache Hitze, weil es sind chronische Erkrankungen, die schlechter werden.
Aber ohne Hitze wären sie nicht zu diesem Zeitpunkt gestorben,
sondern hätten vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre gelebt oder vielleicht noch 20. Mhm. Und daher ist das schon eine ganz große Aufmerksamkeit, die wir haben. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir so eine Sendung noch einmal machen in 6 Monaten, also vielleicht nicht genau am 1.1., aber weil wenn es kalt ist, damit wir eben nicht nur quasi drüber reden, wenn es so heiß ist, weil wenn wir sozusagen Maßnahmen oder Politik oder auch Medizin, wenn wir das immer nur dann machen, wenn es akut ist.
Das stimmt, aber man könnte jetzt vorplanen für nächsten Sommer. Das wäre ein Start.
Das wäre ganz super und das wäre auch ganz super, wenn dann im Herbst und im Winter und im Frühling das Thema Hitze, weil es kommt ja zwar aus heiterem Himmel, aber meistens nicht überraschend.
Nein.
Daher könnte man das ja eigentlich sich vorher überlegen, und sich vorher besser vorzubereiten, weil das ist auch bei jeder Katastrophe gleich, wenn ich gut vorbereitet bin, wenn ich mir das alles einmal gut überlegt habe, wenn ich es besprochen habe, dann werde ich mir leichter tun in der Krise, in der akuten Phase.
Deswegen machen wir solche Sendungen. Wir hoffen, dass die Verantwortlichen die Botschaften auch mitgekriegt haben. Danke an die gesamte Runde. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.